Lobpreis. Die Band konnte leider heute nicht. Und deswegen haben wir über Beamer Lobpreis gemacht. Aber jetzt wollen wir auf Gottes Wort schauen. Aber zuvor habe ich noch für alle richtig schöne News. Vielleicht kommen sie auch gleich. Ich kann es auf jeden Fall schon mal sagen. Wir durften hier gestern eine richtig schöne Trauung feiern. Im kleinen Familienkreis haben Jerome und Judith Dosse sich das Ja-Wort gegeben. Sehen Sie nicht schön aus? Yes. Es war sehr emotional. Man sieht es ein bisschen an Jeromes Augen. Aber es war was richtig Tolles. Hey, es ist so genial. Corona kann die Liebe nicht aufhalten. Und Corona kann uns auch heute Morgen nicht aufhalten. Deswegen schön, dass wir hier sind, um uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe nicht zu halten ist. Und ich danke dir, dass sie so groß ist und so sehnsüchtig nach uns ist, dass du sie auch heute Morgen über uns ausgießen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du allen ihr offene Ohren schenkst, dass dein Wort richtig bei ihnen ankommt und mir ja ganz viel Segen, dein Wort richtig rüberzubringen. Amen. Ich habe mal eine kleine Frage mitgebracht. Hier finden wir ein paar 1-Euro-Münzen. Jeder hat eine andere Prägung. Und die Frage ist jetzt, sind es trotzdem die gleichen oder sind sie unterschiedlich? Was glaubst du? Das Gute ist, hey, es juckt uns doch nicht, solange wir damit bezahlen können, oder? Wir haben gerade schon am Anfang ganz kurz über Corona gesprochen. Bei Corona sieht das Ganze schon etwas anders aus. Je nachdem, was du glaubst, beeinflusst das gerade dein Handeln, dein Denken. Vielleicht ziehst du dich deswegen gerade zurück, du möchtest dich schützen. Oder dein Glaube über Corona bringt dich in die Offensive, weil du das Gefühl hast, du wirst total verarscht. Also wenn es um die Kernfragen unseres Lebens geht, unsere Überzeugungen, dann hat das, was wir glauben, enorme Auswirkungen, wie wir leben. Wir befinden uns gerade am Ende unserer Predigtreihe, das Fundament der Erneuerung. Dabei haben wir den Fokus auf die Reformation gelegt und noch ein wenig genauer auf den guten Luther. Und das war eine Zeit, in der Menschen aufgrund von das, was sie geglaubt haben, bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, weil es ihnen ein Anliegen war, die Kernanliegen der Gemeinde Jesu wieder in den Fokus zu rücken und daraus Konsequenzen für ihr Leben zu ziehen. Und das geschah nicht nur in der Reformation, das geschah auch schon bei den ersten Gemeinden und die ganze Zeit hindurch. Es ist immer wieder passiert, das Wesentliche, der Kern, ist aus dem Fokus gerückt und andere Dinge wollten diesen Platz einnehmen. Hey, und wie wichtig ist das für uns, in einer Zeit, in der so vieles unsicher ist, zu prüfen, hey, was ist in meinem Fokus? Was ist mein Fokus? Ist es das Wesentliche, das Entscheidende für mein Leben oder haben andere Dinge sich dort hineingerückt? Heute begutachten wir Sola Fide. Gerechtfertigt allein aus Glauben. Jan hat schon davor drüber gesprochen, über allein Christus, allein die Schrift, allein die Gnade und heute allein aus Glauben. Und ich muss euch sagen, Freunde, heute geht es um etwas sehr Wichtiges. Es ist eine entscheidende Wahrheit, wo es keine zwei Meinungen geben darf. Es entscheidet so fundamental das, was du hier glaubst, wie du dein Leben mit Gott führst. Ob dein Glaube eine kraftspendende, lebenstransformierende ist oder ob dein Glauben jeden Tag so eine bittere Pille ist, die du immer wieder einwerfen musst, weil es gehört halt dazu. So entscheidend ist das. Und Luther sagte sogar, dass diese Lehre entscheidend ist, ob Kirche steht oder ob sie fällt. Es ist also absolut notwendig, dass wir diese Lehre kennen und dass wir sie auch weitergeben können. Wir schauen uns heute dazu Galater 2 an. Und Galater, der Brief wird von Paulus geschrieben. Und für Paulus ging es wie Luther in diesem Brief um alles. Mit diesem Brief zieht Paulus regelrecht seine Boxhandschuhe an und geht mit den Leuten, warum er diesen Brief schreibt, in den Boxring. Und für ihn, Leute, steht alles auf dem Spiel. Er ist nicht bereit, sich auszutauschen. Er ist auch nicht bereit, in einen Dialog zu gehen, zu sagen, hey, wie siehst du das Ganze? Nein, für ihn gibt es dort nur eine Wahrheit. Und in diesem Brief steht diese Wahrheit in Gefahr, dass sie durch Falschlehrer verändert oder erweitert wird. Und wir schauen uns konkret Galater 2, die Verse 15 bis 20 an. Und ich möchte anhand dieses Textes eine klare Definition geben, was Rechtfertigung aus Glauben bedeutet und daraus noch eine ganz folgende Konsequenz. Wir schauen mal in den Text rein. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Jesus Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Jesus, an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hast du gemerkt, wie Paulus diesen Abschnitt beginnt? Dreimal bezieht er sich auf die Rechtfertigung, dreimal auf Glauben an Jesus als das Mittel der Rechtfertigung und dreimal, dass Werke uns nicht gerecht machen. Alles in den ersten beiden Versen. Also Paulus versucht den Galatern etwas in den Kopf zu hämmern und ich versuche das heute auch ganz liebevoll bei euch. So, schauen wir uns nochmal Vers 16 an. Ich lese den nochmal vor, weil der so entscheidend ist. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Er sagt dasselbe dreimal hintereinander in einem Satz. Er möchte uns deutlich machen, Freunde, das ist so wichtig. Und wir Männer kennen das doch alle, oder? Wenn den Frauen etwas sehr wichtig ist, dann sagen sie uns das mehrmals. Und noch spätestens einmal, wenn wir aus der Tür gehen. Dreimal, hey, das ist richtig wichtig für dich und für mich. Und genauso wie Paulus an die Galater spricht, hey, wenn wir das nicht richtig klar haben, dann geht unser Glaube eine sehr ungesunde Bahn. Paul, ich möchte mit euch hier drei Kernelemente der Rechtfertigung festhalten. Der erste Punkt ist, Rechtfertigung ist der gnädige Akt Gottes. Rechtfertigung ist ein Akt, den Gott tut. Und Paulus bezieht sich dabei auf Psalm 143, Vers 2. Und der Psalmist betet dort vor Gott und sagt, und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Er sagt, kein Lebendiger ist vor dir gerecht, Gott. Der Psalmist und Paulus wissen, es gibt niemanden, der gerecht vor Gott steht. Und es gibt auch niemanden, der sich selbst vor Gott gerecht machen kann. Da gibt es keinen Unterschied. Es gibt diese Menschen, die hauen ein bisschen mehr auf den Putz. Und da ist es auch ein bisschen einfacher zu sagen, so, pff, nee, der ist auf jeden Fall nicht gerecht. Und dann gibt es Menschen, die hauen weniger auf den Putz, aber die Bibel sagt ganz klar, hey, vielleicht ist der eine für dich schlimmer, aber wir alle stehen gleich vor Gott. Gott allein kann uns in den rechten Stand vor ihn stellen. Keine Werke sind dazu in der Lage, uns gerecht vor Gott zu machen. Es kann nur aus dem Glauben empfangen werden. Und selbst der Glaube, sagt Paulus, ist wiederum ein Geschenk der Gnade Gottes. In Epheser 2, Vers 8 steht, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Aus der Gnade durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht dein und mein Tun, sondern es ist Gottes Gabe an dich. Rechtfertigen bedeutet nicht, etwas für sich zu tun, sondern dass etwas für dich getan wurde. In Galater 2 ist also die Rechtfertigung etwas Passives, das für den Sünder getan wird, nicht man selbst. Und das Gleiche auch in Römer 3, da hat, glaube ich, Jan vor 2 oder 3 Wochen drüber gesprochen. Dort steht in Römer 3, dass der Sünder gerecht gemacht, also dass wir gerecht gemacht worden sind. Wir haben alle gesündigt. Das ist das Einzige, was wir hinbekommen haben. Wir haben alle gesündigt. Aber dann wechselt es in dieses Passive, dass es Gottes gnädiger Akt ist, der in unserem Leben gewirkt hat. Vielleicht hast du das schon öfters gehört, aber in dieser Zeit, in der das Luther hineingesprochen hat, diese 4 Solis aufgestellt hat, wurde diese Lehre verneint. Der Konzil in Trient schrieb, das sind jetzt so meine eigenen Worte, habe ich es? Nee. Ich habe mal meine eigenen Worte zusammengefasst. Wenn irgendwer sagt, dass ein Mensch allein aus Glaube allein gerechtfertigt wird und damit meint, dass nichts anderes nötig sei, um die Rechtfertigung zu erlangen, der sei verflucht. Das war der Konzil, der römisch-katholische Glaube. Hey, was ist erforderlich, um die Gnade der Rechtfertigung zu erlangen und vor Gott bestehen zu können? Das reicht nicht aus, sagt der gnädige Akt Gottes reicht nicht aus, sagt der Konzil. Und auch in Galater 2 sagten die Judenchristen, hey, euer Glaube an Jesus reicht nicht aus, es muss noch irgendwas dazukommen. Aber das Entscheidende an der Gnade, was die Gnade sein lässt, ist, dass sie nicht erarbeitet, nicht erlangt werden kann, sondern dass sie gegeben werden muss. Hey, und danke Gott, dass er sie uns gegeben hat, dass er getan hat, wozu wir nicht imstande waren. Das zweite Kernelement, oder es wird ein 1, ist aber natürlich eine 2. Rechtfertigung ist der gnädige Akt Gottes, durch den er den Sünder gerecht erklärt. Also die Rechtfertigung Gottes ist eine Deklaration. Sie ist eine Ankündigung und kein Prozess, der sich entwickelt. Und das ist so wichtig, weil der Trient gesagt hat, hey, Glaube und Werke gehen gemeinsam. So im Sinne, du kannst in deiner Rechtfertigung wachsen, du kannst in deiner Gerechtigkeit wachsen, aber die Bibel sagt in Galater 2 ganz klar, es ist eine Deklaration, was ein für alle Mal passiert ist. Und diese Rechtfertigung, diese Deklaration vollzieht sich über einen Sünder, einen schmutzigen, elenden Sünder. Und Gott spricht ihn gerecht. Ihr müsst euch mal vorstellen, Gott spricht eine schuldige Person für nicht schuldig. Ist verrückt, oder? Wie kann Gott das tun und dabei Gott bleiben? Wie kann Gott gerecht sein und gleichzeitig einen Schuldigen nicht schuldig nennen? Heiligt sein und einen Schuldigen gerecht sprechen. Und Luther sagt, hey, das ist ein Problem, das nur Gott lösen kann. Okay, wir stellen uns jetzt mal ein Gericht vor. In diesem Gericht gibt es 3 Elemente. Einen gerechten Richter, ein klares Gesetz und einen schuldigen Menschen. Und eins ist doch klar, die Verurteilung eines Schuldigen bei einem klaren Gesetz und beim gerechten Richter ist unumgänglich. Diese Person hat das klare Gesetz gebrochen und auch all seine Bemühungen, all die Male, wo er sich an das Gesetz gehalten hat, reichen nicht aus, um dieses Vergehen aufzuheben. Und genauso steht ein sündiger Mensch, genauso stehen wir vor Gott. Wir haben keine Chance vor diesem heiligen Richter. Nicht ich und auch nicht du. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir in die Evangelien schauen, hey, wie Jesus wie ein Angeklagter verurteilt wurde, wie ein Schwerverbrecher zum Tode verurteilt und die Bibel sagt, hey, dies ist unser Platz. Dies ist unser Platz, den Jesus für uns eingenommen hat. Ich erinnere mich noch an meine Kinderzeit. Früher gab es so Filme immer mit Zukunft und Vergangenheit und sowas, so Zurück in die Zukunft. Und ich habe mir als, ich glaube, ich war schon ein bisschen älteres Kind, aber ich weiß noch, wie ich mir gedacht habe, hey, wenn es eine Zeitmaschine geben würde, dann würde ich diese Zeitmaschine nehmen und ich würde in die Vergangenheit reisen und Jesus retten. Ich würde verhindern, dass Jesus sterben muss. Und ihr merkt schnell, hey, was für ein Grünschnabel ich war, oder? Ich dachte, ich kann möglich machen, wozu Gott nicht in der Lage war. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, dass es dabei um mich geht. Wie es um meiner steht. Dass Jesus da doch steht wegen mir. Er sich verurteilen lässt wegen mir, weil ich es nicht geschafft habe, weil ich unfähig war und ich sonst verloren wäre. Das ist die härteste Botschaft, die das Evangelium an uns richtet. Keiner von uns möchte gerne schuldig sein. Keiner möchte von uns sich gestehen zu sagen, yes, ich bin so richtig elendig, ich bin so richtig verloren, Leute. Seid ihr auch so heute Morgen aufgestanden? Möchte keiner von uns. Hey, wir glauben, wir sind gut. Oder wir glauben zumindest, hey, so schlecht bin ich doch gar nicht. Da gibt es auf jeden Fall Schlimmere als mich. Und wie schnell merke ich das in meinem Leben, vielleicht auch in deinem Leben als Christ, wenn man so als Christ so eine Zeit lang unterwegs ist und man kriegt sein Leben so eigentlich ganz gut auf die Reihe, man macht schöne, fromme Sachen und man denkt, man ist ein Guter. Und manchmal glaubt man auch so, hey, Gott denkt bestimmt heute Morgen, oh, zum Glück gibt es noch diesen Daniel auf der Welt. Oder? Leider nein. Aber Freunde, es ist zugleich die schönste Botschaft, wenn wir auf das Kreuz schauen, wo Jesus für uns starb. Hey, warum sollte jemand so etwas tun? Jemand, der frei ist und gerecht ist, für jemanden zu sterben, der es absolut verdient hat, verurteilt zu werden. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, sich vors Gericht zu stellen und zu sagen, hey, ich warte heute einfach mal und guck mir mal einen schuldigen Menschen an und für den gehe ich ins Gefängnis. Jeder von uns wird sagen, hey, wenn der Richter das gesagt hat, dann gibt es einen Grund, warum diese Person ins Gefängnis muss. Hey, es kann nur einen Grund geben, und das ist eine tiefe Liebe für diese Person. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Wir stehen vor Gott mit nichts außer unserer Schuld. Aber Jesus ist an diese Stelle gegangen, um unser Problem zu lösen. Der heilige und gerechte Gott liebte uns so sehr, dass er seinen Sohn in diese Welt sandte, uns zeigte, was vollkommener Gehorsam ist, das zu tun, wozu wir nicht in der Lage waren. Und obwohl er ohne Sünde war, ohne eine Schuld war, trug er alle Sünden und beglich sie am Kreuz. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Und trotzdem ist die spannende Frage, wie kann ein heiliger, gerechter Gott nun einen schuldigen Sünder gerecht erklären? Und dazu gibt es zwei richtig coole theologische Begriffe und die möchte ich mit euch teilen. Es ist die Sühnung. Gott gießt seinen Zorn, den wir verdient haben, auf seinen Sohn. Wir sind nur gerecht, weil Gott bestimmt hat, dass das mit seinem Sohn geschehen soll. In Jesaja 53 lesen wir, es war Gottes Wille, jetzt kommt ein hartes Wort, ihn zu zerschlagen. Wenn wir an Jesus' Gebetszeit denken im Garten Gethsemane, hey, wir lesen davon, dass Jesus Blut schwitzte. Und man hat immer wieder in der Zeit diskutiert, kann ein Mensch überhaupt Blut schwitzen? Aber er schwitzte nicht Blut wegen dem Schlägen oder weil er ans Kreuz musste oder sowas oder irgendwas, was ihm Römer antaten, sondern er schwitzte Blut aufgrund der Sünde von der ganzen Welt, die er erhalten, tragen sollte und für den er den Zorn Gottes aushalten müsste. Sein Gebet war in Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. In Jesaja 51, Psalm 75, Offenbarung 40 steht geschrieben, ein Becher gefüllt mit dem ganzen Zorn Gottes. Hey, stell dir vor, du stehst vor einem riesigen Staudamm. Der ist riesengroß, riesenbreit, riesenhoch und er ist bis oben mit Wasser gefüllt. Und du stehst davor und dieser Staudamm öffnet sich nun und diese gewaltigen Wassermassen strömen auf dich zu und sie werden dich zerreißen. Aber bevor dieses Wasser dich trifft, geht der Boden auf und der Boden saugt dieses Wasser auf. Genau das hat Jesus getan mit dem Becher des Zorn Gottes. Hey, dieser Becher, der für uns bestimmt war, hat Jesus am Kreuz aufgesogen. Bis zum letzten Tropfen. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und dies führt uns zum zweiten theologischen Wort. Und das ist die Zurechnung. Gott rechnet dir und mir die Gerechtigkeit seines Sohnes zu. Er macht den, der ohne Sünde war, zur Sünde, damit der, der ungerecht war, gerecht werden würde. Ich erinnere mich noch an mein Bibelstudium. War nicht einfach, deswegen erinnere ich mich nicht so gern da zurück. Aber auf jeden Fall, Gott hat mich gerufen, hey, du sollst in den Dienst gehen. Und dann war die Frage, okay, wie mache ich das? Und dann habe ich ein Fernstudium gemacht, damit ich in dieser Gemeinde hier damals arbeiten konnte. Ich hatte also nur eine halbe Stelle und ich hatte ein sehr teures Studium, weil das war ein Fernstudium. Und ich erinnere mich noch, wie ich mich gefragt habe, hey Gott, wie soll ich das denn bezahlen? Ich werde mir wahrscheinlich irgendwelche Menschen suchen müssen, die mich unterstützen. Aber die Situation hat sich für mich schlagartig geändert. Genau in dem Moment, als ich meine wundervolle Frau geheiratet habe. Denn ich habe nicht nur eine wundervolle Frau bekommen, sondern ich habe auch ihr Einkommen bekommen. Ist das nicht schön? Hey, von jemandem, der es alleine sehr schwierig hatte, zu jemandem, der richtig gut klargekommen, also meine Frau hat jetzt kein großes Geld verdient, so, aber für mich, mein Verhältnis damals, der richtig gut klarkam, sein Studium zahlen konnte und sogar noch andere Menschen unterstützen konnte. Das hat sich von einem auf den anderen Moment geändert und ich musste nur eins sagen. Ja, ich will. Mehr musste ich nicht sagen. Und all das, was ihr es war, gehörte nun auch mir. Und das Geniale war, ich musste nicht für sie arbeiten. Ich musste nicht ihren Job machen, sondern aufgrund, weil unsere Leben sich verbunden haben, hatte ich das, was ihr es ist, sie natürlich auch was meins ist, aber sie hatte mehr, zumindest was Geld angeht. Aber deswegen habe ich natürlich nicht geheiratet, liebe Freunde. Hey, in einem viel großartigeren Weg vereinigst du dein Leben mit Jesus. Gott sagt, alles, was Jesus hat, wird auch deins. Seine Gerechtigkeit wird deinem Leben angerechnet, ohne dass du irgendetwas geleistet hast, ohne dass du irgendwas getan hast, sondern allein auf der Basis, wer Jesus ist. Und so kommen wir zum letzten, dritten Part der Definition. Rechtfertigung ist der gnädige Akt Gottes, durch den er einen Sünder gerecht spricht, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Diese Definition wurde damals vom Konzil vollkommen abgewiesen. Dass der Glaube, der rechtfertigt, durch das Vertrauen in die göttliche Barmherzigkeit ist. Dies wurde abgewiesen. Dass es der Glaube allein ist, der einen Menschen gerecht macht. Und dort wird wieder dieses Wort benutzt, der soll verflucht sein. Und bei den Juden waren es jüdische Glaubensinhalte. Die haben gesagt, hey, ja klar, wir verstehen das schon, Jesus ist cool, wir wollen das auch annehmen, aber es soll noch etwas hinzugefügt werden. Damals war die Diskussion und der Streit aufgrund der Beschneidung. Sie haben gesagt, hey, ja, Christus, ja, aber euch fehlt noch die Beschneidung, damit ihr vollkommen seid. Aber diese Definition ist der einzige Weg. Es ist nicht der Glaube, dass Gott mich lieb hat, dass Gott gut ist, dass es Jesus wirklich gegeben hat, sondern dass Jesus der einzige Weg ist, um Gottes Rechtfertigung zu erlangen, in einer rechten Beziehung zu Gott zu stehen und dieser Verdammnis zu entgehen. Habe ich nochmal Vers 16? Nein. Ich lese nochmal Vers 16 vor. Aus dem Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Paulus sagt eine Sache an einen Wärter, als er in Philippi im Gefängnis war. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus Herr ist Und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn hat von den Toten auferstehen lassen, dann wirst du gerettet. Rechtfertigung ist der gnädige Akt Gottes, durch den er einen Sünder gerecht spricht, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist es, was es meint, allein aus Glauben. Hey, für diese Wahrheit war Paulus bereit zu kämpfen und zu sterben und das Gleiche, die Reformatoren, allein aus Glaube. Diese Wahrheit ist so wichtig für unser Leben, weil sie so die entscheidende Konsequenz für unser Leben hat. Und was ist jetzt nun die Folge aus dem Ganzen? Diese Lehre zu glauben definiert unser Leben neu. Paulus sagt in Galater 2, weil ich dieser Lehre glaube, halte ich mich selber für tot. Er sagt, ich halte mich selber für tot, tot gegenüber dem Gesetz und jedem Versuch, das Gesetz zu halten. Jetzt lebt Jesus in mir. Das sagt Paulus. Schau, die Anrechnung der Gerechtigkeit in Jesus führt uns zu einer vollkommen neuen Identität. Der Christus, der starb, ist nun der Auferstandene, der in dir lebt. Luther sagte, dass du durch den Glauben so mit Jesus verbunden bist, dass du und Jesus eine Person seid. Und dass der Glaubende nicht sein eigenes Leben lebt, sondern sein Leben wird animiert durch die Kraft Christus, dass Christus in ihm lebt und in ihm wächst. Das bedeutet, hey, du bist nicht nur gerechtfertigt, du stehst nicht nur gerecht durch deinen Glauben vor Gott, sondern du lebst nun auch durch deinen Glauben an Jesus Christus. Wir wurden nicht gerettet, um es zu bekommen, abzuhaken und unseren Weg weiterzugehen, sondern Christus liebte dich so sehr, dass er für dich starb. Und Christus liebt dich heute so sehr, dass er in dir leben will durch seinen Geist, dich befähigen will, dich stärken will durch sein Wesen, durch den Glauben. In Epheser ist ein richtig genialer Brief, ich lese ihn immer wieder gerne, weil es dort so viel um Hoffnung, so viel um Gottes Reichtum geht. Und Paulus schwärmt davon, von der Hoffnung, die jeder Christ hat aufgrund des Glaubens. Wir sind aufgrund unseres Glaubens Miterben. Und er schreibt von Gottes Reichtum, er schreibt von dieser genialen Beziehung zu Jesus und er schreibt von all diesen Verheißungen, die als Folge darauf hinausgehen, dass wir an Jesus Christus glauben. Hey, wenn du das glaubst, dann wird aus diesem Glauben auch das andere wachsen. Das ist die Konsequenz, die der Glaube an Jesus Christus mit sich bringt. Das feiern wir auch immer wieder in der Taufe und ich hoffe, wir können irgendwann mal wieder eine richtig schöne Taufe feiern, denn dort als ein Zeichen, als ein Symbol zeigen wir dieser Welt, dass der alte Mensch gestorben ist mit Christus und auferstanden ist mit ihm zu einem neuen Leben, zu einer neuen Identität. Das ist der Kern unseres Glaubens. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und das anzunehmen, was Gott getan hat, macht uns zu Kindern Gottes. Das anzunehmen im Glauben verändert unsere Denkweise und unsere Lebensweise. Aber wir müssen immer wissen, und deswegen hat Luther vor über 500 Jahren das geschrieben, hey, wenn es um das Fundament geht, dann ist es immer etwas, das in deinem Leben sehr umkämpft sein wird. Es wird nicht einfach so lockerflockig vorwärts gehen, sondern es wird sehr umkämpft immer sein in deinem Leben. Es wird immer etwas geben, was versucht, diesen Platz einzunehmen, weil das die größte Kraft ist, die unser Leben haben kann. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, nicht sich dieser Gefahr hinzugeben, die Gerechtigkeit Gottes für dein Leben anzunehmen und dann immer wieder zu versuchen, deinen Glauben aus eigenen Werken weiterzuführen und zu vollenden. Es würde in diesem Text hier nicht stehen. Paulus würde es nicht dreimal verdeutlichen, wenn nicht diese Gefahr so groß wäre, dieses Fundament zur Seite zu legen und wieder aus eigener Kraft oder aus was auch immer was zu leben und unsere Werke aus eigenen Dingen weiterzuführen. Ich bin jetzt schon 14 Jahre Christ. Am 2007 habe ich mich taufen lassen. Ich bin jetzt sogar schon gute 10 Jahre im Dienst. Ja? Man sieht meine grauen Haare, ihr wisst es. Hey, und es schleicht, und es schleicht sich so leicht rein, ein frommes Christsein, ohne dass Jesus darin wirklich ist, zu leben. Es schleicht sich so leicht ein, dass Jesus in meinem Leben Dinge tut und trotzdem ich sie mir anrechne und dadurch stolz werde, mich für gerecht halte, für einen tollen Mensch halte. Oder am schlimmsten noch, dass ich versuche, mit meinen Werken Gott zu zeigen, hey doch Gott, ich habe es doch verdient. Ich war doch derjenige, der es verdient hat, dass Jesus für ihn gestorben ist. Es passiert so leicht. Und auch in dieser Zeit, wo so viel, vieles bröckelt, wo so viele Leute merken, sie haben auf das falsche Pferd gesetzt. Oh, mein Tablet spinnt gerade richtig. Merken Leute, auch Menschen im Glauben, vielleicht geht es dir auch so, mir geht es auch an manchen Stellen so, wo auch Glaube bröckelt und man manchmal feststellen muss, hey, was war wirklich das Fundament? Waren es doch vielleicht nur Tradition? War es doch nur der Besuch im Gottesdienst? Oder war es wirklich der Glaube an Jesus Christus? Ich habe gerade eben von dem Epheserbrief geschwärmt. Und wenn wir leider aber in die Offenbarung mal reinschauen, also Paulus dankt Gott jeden Tag für Epheser, weil er sagt, wow, so ein Glaube, das sieht man selten. Aber in Offenbarung wird geschrieben, dass Epheser diese erste Liebe verloren hat. Sie sind noch gute Leute, sie tun noch gute Sachen, aber sie haben diese erste Liebe nicht mehr. Und vielleicht kennst du das auch, dich abzumühen, Bibel zu lesen, dich abzumühen, zu versuchen, zu beten, zu versuchen, mit deinem Dienst dein geistiges Level aufrechtzuerhalten und zu versuchen, das Feuer immer wieder selber zu entfachen. Aber dieses Feuer kann nur Gott in dir entfachen. Und es gibt auch immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich kapitulieren muss und sage, hey Gott, ja, ich habe wieder aufs falsche Pferd gesetzt. Und ich möchte mich diesem Glauben ganz neu wieder hingeben. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Hey, komm zurück zur ersten Liebe. Lass dir wieder neu schenken, was Jesus dort getan hat und was dort dadurch in deinem Leben sich verändert hat. Lass dir neu schenken, was dir nur Gott schenken kann. Keine Frömmigkeit, keine Religiosität, sondern nur Gott. Und vielleicht bist du heute hier und du hast diese Gerechtigkeit von Gott, diese Rettung durch den Glauben, noch gar nicht für dich angenommen. Aber vielleicht hat Gott dich heute Morgen angesprochen, dir gezeigt, was du ihm bedeutest. Dir gezeigt, was er alles in die Wege geleitet hat, damit du dieses Leben empfängst. Und was er sich eigentlich für dein Leben wünscht. Da möchte ich dich ermutigen, treff heute Morgen eine Entscheidung. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Lass niemals etwas anderes dort hineinkommen. Auch nicht von einem Pastor oder wem auch immer. Das ist das, wofür Menschen gekämpft haben. Das ist der Kern, worauf sich unser Glaube aufbaut. Und daraus entsteht eine Kraft, die dein Leben wirklich aufs Tiefste transformiert. Ja, liebe Livestreamer, ist jetzt ein bisschen so abgehackt. Ihr seid schon raus, weil wir jetzt noch ein Lied hören über den Beamer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich möchte dich ermutigen, nimm das mit in die kommende Woche, dass Glaube alleine dein Leben verändert. Glaube alleine die Kraft in deinem Leben ist. Amen.